Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Sie hören heute Morgen um 6 Uhr mit diesen Themen. Finanzplatz Schweiz, wie weiter? Der Bundesrat sagt heute, wie er dem internationalen Druck begegnen will. Die Entschuldigung des Akio Toyoda, der Chef des weltgrößten Autobauers, gelobt vor dem US-Kongress Besserung. Und die letzte Vorstellung von Ralf Krüger. Die Olympischen Spiele sind für das Schweizer Eishockey-Team vorbei und auch die Ära des Trainers. Ich bin Brigitte Kramer. Guten Tag. Nun zu den Nachrichten mit Regula Siegfried.
Der höchste Chef des japanischen Autofabrikanten Toyota hat sich vor einem Ausschuss des US-Parlaments für die Pannenserie bei Toyota gerechtfertigt. Dabei entschuldigte sich Akio Toyoda und gestand Fehler ein. Er fürchte, Toyota sei zu schnell gewachsen. Toyoda musste sich vor den Parlamentariern eine Menge Kritik anhören. Sein Unternehmen habe vor den Kunden versagt, hieß es etwa. Der lateinamerikanische Staat Venezuela erhält schlechte Noten bezüglich der Menschenrechte. In Venezuela werde staatliche Gewalt eingesetzt, um politisch Andersdenkende zu bestrafen oder einzuschüchtern. Dies steht in einem Bericht der Menschenrechtskommission der amerikanischen Staaten. Die venezolanische Regierung wies die Vorwürfe zurück. Die Kommission verkenne die Realität in Venezuela. Bei der Revision der Arbeitslosenversicherung soll das Volk das letzte Wort haben. Der Dachverband der Arbeitnehmer, Travail Suisse, hat das Referendum beschlossen, und zwar noch bevor die Vorlage im Parlament zu Ende beraten ist. Für Travail Suisse ist die Revision unseriös und ungerecht. Im Kanton Tessin plant die Regierung eine Steueramnestie. Diese soll rund 1 Milliarde Franken Schwarzgeld ans Licht bringen. Kanton und Gemeinden im Tessin rechnen mit zusätzlichen Einnahmen von 36 Millionen Franken. Heißt das Parlament den Antrag der Regierung gut, kommen die Steuersünder ohne Buße davon und müssen lediglich 30% der geschuldeten Steuern nachzahlen. An den Olympischen Winterspielen in Vancouver haben sich bisher Kanada und die USA für die Eishockey-Halbfinals qualifiziert. Die Schweiz schied aus. Die Schweizer verloren gegen die USA 0-2. Und Kanada bezwang Russland 7-3. Die Staffel der Skilangläufer über 4x10 Kilometer hat Schweden gewonnen. Silber ging an Norwegen und Bronze an Tschechien. Die Schweiz kam auf den 10. Rang. Der zweite Lauf des Olympia-Riesenslaloms der Frauen musste wegen Nebel auf heute Donnerstag verschoben werden. Es führt die Österreicherin Elisabeth Görgel vor der überraschenden Französin Dana Barriot. Fabienne Sutter liegt auf Platz 11. Und noch zu den Achtelfinal-Hinspielen der Fußball-Champions League. Inter Mailand bezwang Chelsea 2-1, ZSK Moskau und Sevilla trennten sich 1-1 unentschieden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.374 Punkten plus 0,9%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.115 Punkten minus 0,8%. Der Dollar wird zu 1,0880 Franken gehandelt, der Euro zu 1,4639 Franken beziehungsweise zu 1,3466 Dollar. Das Wetter. Zunächst scheint zum Teil die Sonne, gegen Abend regnet es allmählich. In den Föhnregionen ist es noch trocken. Die Temperatur liegt bei 9 Grad, mit Föhn bei 15 Grad.
Sie hören heute Morgen die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Der Bundesrat gibt heute Vormittag bekannt, wie es mit dem Finanzplatz Schweiz weitergehen soll. Handlungsbedarf besteht, das ist klar. Der internationale Druck auf die Schweiz ist groß. Mit Spannung wird vor allem erwartet, wie sich der Bundesrat zum automatischen Informationsaustausch stellt. Bisher hatte sich die Landesregierung stets klar und deutlich dagegen ausgesprochen. Bis vor 3 Wochen, als Bundesrat Merz sagte:
Es könnte sich die Frage stellen, ob bei der Umsetzung der Finanzplatzstrategie es Varianten und Abarten des Informationsaustausches gibt.
Varianten und Abarten des automatischen Informationsaustausches. Was könnte das bedeuten? Oliver Washington ist dieser Frage nachgegangen.
Das Finanzdepartement will nicht sagen. Wirtschaftsrechtler Peter Viktor Kunz von der Universität Bern hingegen schon. Er kann sich durchaus Varianten des automatischen Informationsaustauschs vorstellen. Entscheidend sei, welche Informationen die Banken liefern müssten.
Die minimale Information wäre, wenn die schweizerischen Banken den ausländischen Steuerbehörden nur mitteilen müsste, dass ein bestimmter Staatsbürger mit seinem Namen und Adresse ein Konto in der Schweiz eröffnet hat.
Schweizer Banken würden also automatisch den ausländischen Steuerbehörden die Namen von Konten liefern.
Und dann wäre es an der ausländischen Steuerbehörde, entweder mit ihrem Staatsbürger direkt Kontakt aufzunehmen und ihn über dieses Konto zu befragen oder aber allenfalls ein Amtshilfeverfahren in der Schweiz zu starten.
Die Nichtregierungsorganisation Tax Justice Network, welche gerechte internationale Steuerregeln fordert, setzt sich dafür ein, dass genau diese Minimalvariante zum neuen OECD-Standard wird. Eine solche OECD-Regelung ist jedoch noch in weiter Ferne. Für die Schweiz dürfte deshalb die EU-Regelung maßgebend sein. Diese geht viel weiter und beinhaltet beispielsweise auch den Informationsaustausch über Zinserträge. Peter Viktor Konz ist deshalb überzeugt, die EU werde die Schweiz zur Übernahme der EU-Regelung drängen.
Sollte nun die EU die Schweiz dazu bringen, diesen Informationsaustausch zu gewähren, dann würde vermutlich auch die Bastion von Österreich und Luxemburg fallen. Also die EU hat ein sehr großes Interesse.
Für die Schweizer Banken hätte ein umfassender automatischer Informationsaustausch massive Konsequenzen. Die geschätzten 800 Milliarden Franken ausländische Schwarzgelder würden wohl zum Großteil abfließen. Die Bankiervereinigung will das verhindern. Sprecher Thomas Sutter will denn auch nicht mal über Varianten nachdenken.
Wir sehen keine Varianten. Es gibt entweder den automatischen Informationsaustausch oder eben nicht. Und für uns gibt es ihn nicht.
Ob die Schweiz diese Position wird halten können, ist fraglich. Deshalb darf man gespannt sein, ob der Bundesrat Varianten des automatischen Informationsaustauschs zur Diskussion stellt und wenn ja, welche.
Es war ein ungewöhnlicher Auftritt vor dem US-Kongress. Toyota-Chef und Enkel des Firmengründers Akio Toyoda hat sich den Fragen der Abgeordneten gestellt und sich entschuldigt. Entschuldigt für Mängel und Fehler. Denn solche schwerwiegenden Mängel in Toyota-Fahrzeugen haben in den USA zu Unfällen mit Todesopfern und Verletzten geführt. Aus Washington, Peter Vögeli.
I'm Akio Toyoda of Toyota Motor Corporation and all the Toyota vehicles bear my name.
Mein Name ist Akio Toyoda. Ich bin der Enkel des Firmengründers von Toyota und alle Fahrzeuge dieses Unternehmens tragen meinen Namen, sagte der Toyota-Chef vor dem Kongress. Er entschuldigte sich bei allen Kunden und den Opfern von Unfällen, gelobte Besserung und versuchte so, das verlorene Vertrauen zurückzugewinnen. Toyota sei in den letzten 10 Jahren zu schnell gewachsen und habe dabei die eigenen Grundsätze wie Sicherheit und Qualität vernachlässigt.
Toyota's priority has traditionally been the following. First, safety, second, quality. These priorities became confused.
Nach Angaben der US-Behörde für Sicherheit auf Autobahnen sind möglicherweise 39 Todesfälle auf die plötzliche selbstständige Beschleunigung von Toyota-Fahrzeugen zurückzuführen. Tausende von Reklamationen gingen ein. Die Abgeordneten, aber auch Transportminister Ray LaHood kritisierten mangelnde Transparenz und Arroganz bei Toyota. Doch auch der Transportminister musste sich heftig verteidigen, nachdem immer wieder der Vorwurf auftauchte, seine Behörde für die Sicherheit auf Autobahnen sei technisch noch immer im mechanischen Zeitalter und personell möglicherweise zu eng mit Toyota verflochten. Die genaue Ursache für die manchmal lebensgefährlichen technischen Mängel sind nach wie vor nicht völlig geklärt.
Es ist 6:09, das war ein Bericht von Peter Vögeli. Der Stoff könnte aus einem Geheimdienst-Thriller stammen. Ein Mord in einem Hotel von Dubai, gestohlene Identitäten, gefälschte Pässe. Es geht um die Ermordung des Hamas-Führers Mahmoud Mabouch, hinter dem der israelische Geheimdienst stehen soll. Der Fall wird immer komplexer. Die Polizei in Dubai hat 15 weitere Namen auf die internationale Fahndungsliste gesetzt. Damit ist die Zahl mutmaßlicher Täter auf 26 gestiegen. Irene Meyer.
15 Namen und 15 Fotos, die nicht zusammenpassen. Das bedeutet, dass auch die 15 neuen Verdächtigen im Mordfall Mabouch, 10 Männer und 5 Frauen, mit gefälschten Pässen bzw. mit gestohlenen Identitäten nach Dubai einreisten. Laut Polizei in Dubai betrifft es diesmal, wie schon im Fall der ersten 11 Gesuchten, Großbritannien, Frankreich, Irland und neu auch Australien. Die Untersuchungsbehörden bestätigen außerdem, dass die meisten der mutmaßlichen Täter über europäische Flughäfen ein- und ausreisten, auch über Zürich. Die Fahndung nach dem Mordkommando dürfte allerdings kaum erfolgreich sein, meint der israelische Journalist Ronen Bergmann, ein Spezialist für Geheimdienste.
They will never be able to catch them. These people are long gone.
Diese Leute seien längst untergetaucht und nicht mehr zu identifizieren, sagt Bergmann. Der Mord an Hamas-Führer Mahmoud Mabuch liegt bereits einen Monat zurück. Dass er vom israelischen Geheimdienst Mossad verübt worden sei, stehe praktisch außer Zweifel, sagte Bergmann dem arabischen Fernsehsender Al Jazeera.
Now the whole world, including the intelligence communities of France, Germany and the UK, are convinced. I would say almost beyond doubt.
Mit der umfassenden Untersuchung wolle Dubai zeigen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate nicht in das Verbrechen involviert seien, sagt Ronen Bergmann. Die EU-Staaten haben Israel auf ihrer Außenministertagung Anfang Woche wegen der gefälschten europäischen Pässe indirekt kritisiert. Gerüchte, wonach Mahmoud Mabuch von einem Hamas-Mitglied an den Mossad verraten wurde, weist Hamas-Sprecher Osama Hamdan unterdessen in Beirut zurück.
Well, we trust that there is nothing like this.
Die Hamas habe unterdessen Informationen, die einen internen Verräter ausschlössen, sagte Hamdan. Sie werde aber den Fall sehr genau untersuchen, denn ein solches Verbrechen dürfe sich nicht wiederholen.
Das Schweizer Eishockey-Team hat in Vancouver Leidenschaft und Wille gezeigt. Dennoch hat es den Olympia-Viertelfinal gegen die USA 0-2 verloren. Ich habe deres Sportchef Christoph Sterch in Vancouver gefragt, wie dieses Ausscheiden in den Viertelfinals zu werten ist.
Man muss generell sagen, dass die Schweiz ein sehr gutes Turnier gespielt hat hier in Vancouver. Es ist das beste Turnier wahrscheinlich aller Zeiten einer Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. Man hat wirklich mit den großen Nationen mithalten können und man war sehr, sehr nahe dran an einer Halbfinalqualifikation. Gestern war es dann aber leider vorbei nach dem 0-2 gegen die USA. Aber die Schweiz hat sich sehr, sehr gut verkauft.
Es war der letzte Auftritt von Nationalcoach Ralf Krüger. Es ist ein Abgang mit Vorgeschichte, Christoph Sterchi. Weshalb geht Ralf Krüger?
Ja, man hat ihm ein Ultimatum gestellt. Man hat gesagt, er müsse sich für den Viertelfinal qualifizieren mit der Mannschaft in Vancouver. Sonst würde er entlassen. Und dem ist er zuvorgekommen und hat vor den Olympischen Spielen schon gesagt, dass er sowieso aufhören werde nach den Olympischen Spielen. Und das Ganze hat sich jetzt ein wenig ad absurdum geführt, weil die Schweiz ja in den Viertelfinal kam. Und Ralf Krüger hört jetzt im Prinzip auf dem Höhepunkt wirklich auf nach dem besten Turnier der Schweizer Nationalmannschaft. In seiner Ära, also in den letzten 13 Jahren, haben die Schweizer noch nie so gut gespielt wie in Vancouver. Und das ist wahrscheinlich auch ein wenig ein Trost für Ralf Krüger oder sogar ein bisschen eine Revanche an der Verbandsführung.
Weshalb denn hat er sich entschieden, so oder so zu gehen, auch wenn er jetzt das Ziel erreicht hat?
Weil er eben schon vor den Spielen gesagt hat, ich will gehen nach den Olympischen Spielen, egal was passiert. Und damit wollte er auch den Druck von den Spielern nehmen, dass es nicht heißt, sie spielen um den Kopf von Ralf Krüger oder dass es vor dem Viertelfinalspiel in Vancouver geheißen hätte, jetzt geht es um den Kopf von Ralf Krüger. Das wollte er vermeiden und darum hat er vorher gesagt, ich höre sowieso auf nach den Olympischen Spielen.
Man kann von einer Ära Ralf Krüger sprechen. Er war 13 Jahre lang Nationaltrainer. Wie fällt seine Bilanz aus?
Die fällt sehr gut aus. Also 1998 hat er die Mannschaft aus dem eishockeytechnischen Niemandsland eigentlich übernommen. Es war eine sogenannte Liftmannschaft, immer zwischen A-Gruppe und B-Gruppe hin und her, mal abgestiegen, mal wieder aufgestiegen. Und unter Ralf Krüger ist die Mannschaft in 13 Jahren nie mehr abgestiegen, hat an 3 Olympischen Spielen teilgenommen und die Mannschaft hat sich jetzt etabliert in den besten 8 der Welt. Momentan sind die Schweizer auf Rang 7 in der Weltrangliste und das ist zu einem großen Teil Ralf Krüger zu verdanken.
Und dieser ist nun weg. Christoph Sterchi, wie ist Ihre Einschätzung? Wie geht es weiter mit dem Schweizer Eishockey? Kann das Team das Niveau halten?
Das Team kann das Niveau halten. Sein Nachfolger ist Sean Simpson, der hat schon einige Male mit dem Team Kanada gearbeitet. Er hat mit den ZSC Lions die Champions Hockey League gewonnen. Also auch er hat internationale Erfahrung. Er wird den Weg von Ralf Krüger weitergehen. Da habe ich nicht große Angst, dass die Schweiz jetzt einen Rückschritt machen würde im Eishockey. Aber das Erbe, das Sean Simpson antritt, das ist sehr hoch.
Das war deres Sportchef Christoph Stärchi hier in Heute Morgen. Verantwortlich Erich Wies, am Mikrofon Brigitte Kramer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.